Hallo zusammen und herzlich willkommen zum einzigen echten Premium-Gaming-Podcast da draußen, Pixelwerk.
Hallihallo, ich bin auch wieder da.
Ja, und Merlin hat gesagt, sie hat jetzt einen Einstieg für uns.
Let's go. Oh, das ist eine sehr gute Überleitung. Das ist sehr professionell. Das ist also top-notch, muss ich echt sagen. Das ist auch, das fügt sich gut ein. So
ja, in den natürlichen, das ist so der Flow, der natürliche Flow im Gespräch.
Ja, genau. Wir haben ja gerade schon einen Podcast aufgenommen und in der Pause, wo du gerade runtergegangen bist, um dir einen Energy Drink zu machen, weil wir sind, es ist früh morgens und es ist ein Sonntag.
Es ist 10 und es ist Montag.
Erstens, frühmorgens stimmt. 10 ist auch immer noch frühmorgens. Wir sitzen hier ja auch schon seit 8.
Ja.
Und das ist für mich frühmorgens.
Ja.
Und okay, es ist Montag, aber, aber heute ist Feiertag. Heute ist nämlich der 6. Januar, wo in Bayern Feiertag ist, wie ich gelernt habe, nicht in ganz Deutschland.
Ja.
Das ist auch irgendwie seltsam, aber naja. Deswegen fühlt es sich so an wie Sonntag. Es ist der letzte Tag, bevor ich wieder arbeiten muss. Es ist also in meinem Kopf Sonntag.
Ja.
Also, ne, es ist alles valide, was ich hier gesagt habe. Naja, auf jeden Fall, während du gerade unten warst, um dir Energy Drink zu machen, habe ich eine E-Mail bekommen, wo ich mir dachte, das ist die E-Mail für mich. Das stimmt, da kann ich gut drüber reden und da möchte ich gerne mal auch deine Meinung zu haben, weil ich bin ja Expertin im Thema Mode, seit ich Infinity Nikki spiele.
Mhm.
Und ich habe eine E-Mail bekommen, deren Betreff heißt, was gehört in jeden Schrank? Fragezeichen. Und dann gibt es hier eine Auflistung, was in jeden Kleiderschrank gehört.
Kleiderbügel.
Ja, das stimmt. Eine Stange.
Mhm.
Irgendwie braucht man eine Stange. Ich finde, alles zusammenzulegen ist ein bisschen doof.
So. Und Regalböden so.
Mhm, und Türen auch nicht schlecht.
Optional.
Nee, ich finde, Türen müssen schon sein.
Na gut,
weil
ist
das,
es ein
dann
Schrank
staubt
ansonsten
alles ein. Ne?
Ist es per Definition ein Schrank, wenn keine Türen dran sind?
Ich hätte gesagt schon. Ich meine, ja, ich mein, so Ikea verkauft doch die Scheiße. Die haben doch so ganze offene Schranksysteme, wo keine Türen und nichts mehr sind, wo man alles hängen sieht.
Aber ist ein offener Schrank nicht ein Regal?
Laut Ikea nicht.
Na gut.
Das wird als Schranksystem verkauft.
Na
das
gut.
Sind dann halt einfach nur irgendwie Stangen und Böden, die in irgendwelchen, die einfach na offen gut dastehen.
Man merkt schon, wir brauchen Hilfe von der professionellen E-Mail.
Weil wir sind uns da brauchen uneinig. Offensichtlich Hilfe von der professionellen E-Mail. Die hat das Thema nämlich mal einfach übergangen und ist direkt zu den Kleidungsstücken gegangen, die in einem Schrank hängen müssen und da möchte ich gerne mal deine Meinung zu haben. Die haben hier 6 Must-Haves aufgeführt und da würde ich gerne mal drüber mit dir reden.
Kann ich mal gucken, ob ich das alles in meinem Schrank habe?
Also ich weiß nicht, meinst du gucken im Sinne von wirklich nachschauen?
Nee.
Weil das wäre jetzt ein bisschen doof.
Nee,
weil wir
nur in meinem Kopf.
Okay, okay, gucken. In deinem Kopf, okay, okay. Du kannst ja mal überlegen, ob du all diese Sachen hast, weil ich kann dir sagen, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich alles davon habe. Naja, kommen wir dazu. Auf Platz 1 das Shirt.
Ich habe viele Shirts.
Das ist der Standard, ja, würde ich auch sagen. Das Shirt ist das auf jeden Fall so
das
ein Standard.
Das ist mein Hauptkleidungsstück. Ich glaube, ich habe von nichts so viel. Na gut, vielleicht Unterhosen oder so.
Ja.
Aber ich habe schon sehr viele T-Shirts.
Du bestehst praktisch nur aus T-Shirts und Polohemden seit neuestem.
Ja.
So Polo-Shirts hast du inzwischen viel an.
Ja.
So
Polo-Shirts sind deswegen so cool, weil das ist basically ein T-Shirt. Man zieht sich einfach nur so einen alten, kurzärmlichen Lappen über den Kopf.
Ja.
Aber man sieht sauber und ordentlich angezogen
aus. Und weißt du warum? Wegen dem Kragen.
Wegen dem Kragen wahrscheinlich.
Der Kragen macht's, ja.
Das ist wirklich so, wenn ich irgendwo hingehe, wo man nicht ganz so assi aussehen soll, dann ziehe ich halt statt so ein ranziges T-Shirt, so ein ranziges Polo-Shirt an und bam, bin ich fancy.
Und es ist einfach der Kragen. Der Kragen macht einen professioneller. Weil so ein T-Shirt-Ausschnitt ist halt einfach so, weiß ich nicht, das ist fleckig, da sind Löcher drin und so weiter. Also in meinem Kopf. Aber bei so einem Polohemd, bei so einem Kragen, der steht. Der ist steinhart.
Ja.
Der ist geformt. Das ist einfach professioneller. Ja, aber das Shirt ist natürlich trotzdem.
Ja.
Ne? Für den Allgemeingebrauch, ich habe auch Shirts in meinem Kleiderschrank. Kommen wir zu Nummer 2.
Ja.
Das Hemd oder die Bluse?
Ich habe Hemden.
Ja, würde ich Poloshirts, Poloshirts ist ein bisschen so ein Hybrid aus T-Shirt und
Shirt-Hemd.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ich habe auch viele Hemden.
Hemden sind auch schon.
Und ich glaube, ein paar davon passen mir sogar noch.
oh ja, ich habe die Hemden, die du jetzt letztens gefunden hast, die ich jetzt gewaschen habe, da müssen wir mal gucken, ob die dir noch passen, ob man die noch irgendwie, ob ich die noch in den Schrank hänge. ja, Blusen sehen auch immer professionell aus. Ich ziehe Blusen immer an, wenn ich in meinem Job irgendeine Besprechung habe mit jemand Wichtigen und ich muss so wirken, als hätte ich Kompetenz, ziehe ich immer ein Hemd an. Ist immer wichtig zu haben. Also das ist definitiv auch ein Must-Have im Schrank. Nummer 3, der Pullover.
Ja, ich habe auch Pullover.
Mhm. Wobei du ja eigentlich so ein Heizkraftwerk bist im Winter, ne? Du hast nicht viele Pullover.
Brauchst ich habe auch nicht viele Pullover, nee. Aber ich brauche auch nicht oft Pullover. Mhm. Wenn es wirklich, wirklich kalt ist und ich raus muss, dann habe ich meistens noch einen Pullover an. Aber ich habe sogar im Winter oft halt einfach eine Jacke über dem T-Shirt, weil mir das ehrlich gesagt warm genug ist, solange es jetzt nicht irgendwie minus 20 Grad draußen hat oder so.
Das habe ich mir tatsächlich letztens auch gedacht, kleine persönliche Nachfrage. Ich stand nämlich letztens beim Einkaufen und habe so einen Herrenpullover gesehen, den ich eigentlich ganz schick fand und der war sehr billig. Der hat nur 15 Euro oder so gekostet, glaube ich. Da habe ich kurz überlegt, ob ich dir den mitbringe. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, so einen reinen Pullover ziehst du halt eigentlich fast nie an. Brauchst du halt eigentlich nicht, ne?
Ich meine, jetzt ist bei meinem alten schwarzen Kapuzenpullover der Reißverschluss kaputt gegangen.
Ja.
Aber Holy hat mir ja so einen Holy-Kapuzenpullover geschenkt.
Der sogar echt ganz cool
aussieht. Der echt ganz cool ist, tatsächlich. Ja. Insofern habe ich glaube, mehr als 2 Pullover brauche ich nicht.
Der eine ist schon sehr, sehr alt. Vielleicht schmeißt man den mal weg.
Welcher denn?
Ja, der so super schwer ist.
Der schwere Schwarze.
Ja.
Ja, aber der ist manchmal schon gemütlich auch.
Echt, ist der gemütlich? Der fühlt sich so ungemütlich an.
Nö.
Das ist halt wirklich so ein ganz schwerer,
dicker
Stoff, der sehr, sehr grob ist so. Ich finde den furchtbar.
Aber ich habe so einen Kapuzenpulli, der außen grau ist und innen so weißes Innenfutter, der super heiß, also richtig super warm ist.
Wo ist denn der?
Genau.
Ist der kaputt gegangen mal?
Ich wüsste nicht.
Wurde der weggeschmissen?
Ja, ich hoffe nicht.
Aber ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen.
Genau.
Also ich habe den, also weiß ich, weil ich den ewig nicht mehr gewaschen habe. Also entweder liegt der irgendwo in irgendeiner Ecke, aber den hattest du ja auch hier schon an.
Mir war der auch viel zu warm immer. Du hattest den eigentlich meistens an, ehrlich gesagt.
Ja. Wo ist denn der?
Aber fällt mir gerade ein. Ein Pulli weniger.
Manchmal verschwinden so Kleidungsstücke auch einfach. Ich habe auch sowas. Ich habe mal so einen grünen, so eine Art Pullover, aber relativ dünn. Der ist weg. Der ist einfach weg und ich weiß nicht, wo der hin ist.
Ja, die Leute reden immer nur von Socken, aber
ja,
diese Verschwörung geht viel weiter.
Ja.
Es verschwinden T-Shirts, Pullis.
Ja.
Man denkt nur immer gar nicht mehr dran. Ne?
Ja,
aber
genau.
Das ist wie so ein Paralleluniversum. Ich glaube nämlich, die werden quasi, also diese Objekte, die werden nicht nur aus unserem Kleiderschrank, sondern auch von irgendeiner höheren Macht aus unserem Unterbewusstsein, aus unserer Erinnerung gelöscht. Aber manchmal plötzlich kommen so Fetzen zurück und man erinnert sich wieder, was man eigentlich nicht sollte. Und dann, so kommt man dem Ganzen dann auf die Spur. Ist das ein Wechsel in ein Paralleluniversum, wo der Pulli nie existierte? Oder steckt da irgendeine größere, kleiderstehlende Macht dahinter? Das
aber,
wissen wir nicht. Aber irgendwie...
Aber wir wollen es auch nicht weiter hinterfragen.
Irgendwas ist da.
Nummer 4 finde ich sehr kontrovers. Wirklich, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Nummer 4, die Weste.
Die Weste. Also apropos, ich hatte mal so eine dicke, graue Weste. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, ich kann...
Doch
eine graue Weste?
Ja, so ganz dick. Und so, da habe ich immer wie so ein alter Mann ausgesehen, wenn ich die anhatte. Aber das war so gemütlich. Die war auch ein bisschen kratzig, ehrlich gesagt. Aber der Style war cool.
Kann ich mich nicht dran erinnern, ganz ehrlich.
Also so langärmlich, ne? Das war wie, aber hier so offen vorne.
Langärmlich und offen vorne, was?
Ja, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, das finde ich auch nicht mehr. Das ist auch verschwunden.
Ich glaube, das ist auch in so einer Paralleluniversum irgendwie abgedriftet. Auch in meinem Hirn. Also bei mir ist schon nicht mehr da.
Auf jeden Fall habe ich auch Westen.
Aber nur so für Anzüge und
ja,
so, ne? So
weil
für wenn man mal zu einer Hochzeit muss und so.
Genau, weil die dicke, flauschige verschwunden ist, habe ich so Anzugwesten. Aber ich finde, Anzugwesten sind auch irgendwie gut, weil...
Ich finde den Style... Also ich finde an Männern sehen Westen... Nee, eigentlich auch an Frauen. Also ich finde eigentlich an jedem außer an mir sehen Westen gut aus.
Ich finde auch das Westen einfach so. Weißt du, es ist auch ja, so, ich mag sehr das, stylischer. Wenn man, ich mag das, wenn es leicht geht, dass man irgendwie stylisch oder gut aussieht.
Ja, gut, als Mann ist das einfach.
Wie mit dem Poloshirt, dass man sich,
ja,
weißt du,
Poloshirt. Und oder einfach ein Hemd anziehen und bis zu den Ellbogen hochkrempeln und jeder Mann sieht darin gut aus. Das ist einfach ist lächerlich, wie einfach das ist für Männer.
Die Weste ist das Poloshirt für Hochzeiten.
Ja.
Mhm. Da zieht man einfach eine Weste über so ein weißes Hemd an und dann ist man gut angezogen.
Genau, ja.
Fertig.
Es ist einfach, ist ungerecht. Ist ungerecht einfach, finde ich.
Aber ist, ich meine...
Ja gut, die Frauen haben mehr Auswahl.
Genau, mehr Auswahl. Mhm. Aber es gibt doch auch so Standard-Dinger, oder? So Klassiker. So ein schwarzes Kleid einfach und fertig.
Ja, geht aber das muss immer. Dir ja auch passen.
Ja gut, okay.
Das ist
so
halt das
Weste
Problem.
Muss einem
ja,
auch
aber weißt du, das ist das Problem zwischen Männern und Frauen.
Jetzt kommt's.
Männer, egal. Also ich würde sagen, ja doch, ich würde sagen, egal wie ein Mann aussieht, ob der groß oder klein ist oder eher dick oder dünn oder wie auch immer, der muss einfach nur eine Jeans, irgendeine Art Hemd, das muss ja noch nicht mal passen, weil man muss es gar nicht so sehen, ob man zukriegt oder nicht, eine Weste drüber oder ein Jackett und der sieht immer gut aus. Und der sieht immer gut aus, egal was für eine Körperform der hat, da würde nie irgendjemand sagen, ugh. Aber bei einer Frau ist das viel, viel schwieriger. So ein Kleid kann ganz schnell richtig kacke aussehen, weil irgendwie der Ausschnitt irgendwie kacke ist und nicht passt, weil das irgendwie zu eng ist und hinten nicht sitzt oder weil man den scheiß Reißverschluss, der immer am Rücken ist, so dass man ihn selber nicht zumachen kann, was übrigens einfach eine Unterdrückung des Patriarchats ist, aber egal, wo man immer Hilfe braucht, damit man das überhaupt zukriegt, dann reißt das irgendwann, weißt du, weil man dann irgendwie, weil man sich gebeugt hat und dann ist da zu viel Druck und dann reißt dir hinten der Reißverschluss auf. Ist einfach alles scheiße. Ist einfach alles scheiße. Und dann auch noch mit der Länge, weil es ist so, wenn das zu kurz ist, ist es blöd, weil dann kannst du dich nicht richtig bewegen. So alles über Knie ist dann schon wieder schwierig. Da musst du gucken, wie der Stoff ist, ob das zu weit hochrutscht, wenn man sich irgendwie hinsetzt oder so. Aber wenn es zu lang ist, kann es auch kacke aussehen, weil dann gibt es ja auch verschiedene Formen und dann kannst du, ist einfach alles scheiße. Dann gibst du Schlitze an den Seiten, ist auch manchmal blöd, ist einfach kacke.
Glaubst du? Das fällt mir gerade so, ich habe keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Aussage ist, aber kann es sein, dass es mehr unterschiedliche Körperformen bei Frauen gibt als bei Männern, weil Männer irgendwie immer gleich aussehen mit der einzigen, es gibt bei Männern, weißt du, so im Charaktereditor gibt es bei Männern zwei Regler, und zwar wie dick ist der Bauch und wie groß ist der Mann, und das ist eigentlich alles. Ansonsten ist die Körperform immer gleich.
Also in den neueren Spielen gibt es auch immer so die Crouch-Größe.
Ja,
ne?
Ich meine jetzt aber so für Mode, weißt du,
ja.
Für Mode gesehen.
Ja,
im Endeffekt,
Mode gesehen,
wie lange müssen die Hosenbeine sein? Das ist eine wichtige Sache.
Ja.
Und die kann man zur Not hochkrempeln. Und das andere ist, wie dick ist der Bauch?
Ja, weißt du,
aber
Männer haben keine Taille.
Genau,
die Taille
ansonsten gibt es da nicht so die großen Unterschiede, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke.
Und das Hauptproblem ist die fucking Taille. Weil das ist oft ein, also ich persönlich habe auch überhaupt, ich habe ein Problem, was zu finden, was mir, also ein Oberteil zu finden, was mir passt, weil ich eine relativ dünne Taille habe, aber eine relativ große Oberweite, und dann sieht das immer scheiße aus, weil das unten eigentlich zu weit, also unten, ne, um die Taille zu weit ist, aber über die Oberweite spannt es dann. Das ist doch scheiße.
Mhm.
Eigentlich muss man sich seine gesamten Klamotten custom-made machen. Eigentlich müssen die alle zum Schneider, dass da ordentlich geschnitten wird, weil diese Standard, die du so kaufen kannst in Supermärkten, einfach nicht passen auf die meisten, oder ne, weiß nicht, auf die meisten, auf meinen Frauenkörper nicht.
Ja.
Und das ist ja das Wichtige.
Ja, ja, das meine ich, ne?
Ja.
Da gibt es irgendwie, aber das ist jetzt wirklich so eine ganz spontane Aussage. Ich habe keine Ahnung von Mode oder von
also
Körperdiversität. Aber ich
habe
das Gefühl, bei weiblichen Körpern gibt es viel mehr Stellschrauben, die, wenn es um Kleidung geht, unterschiedlicher sein können wie bei Männern.
Ja, ja. Ja,
so tendenziell, sage ich jetzt mal.
Es ist auf jeden Fall, ich hasse Einkaufen. Und Westen. Wir waren ja bei Westen. Ich habe keine Westen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe das Problem, relativ dünne Teile. Taille relativ große Oberweite. Das heißt, Westen passen mir einfach nicht, weil die sind nicht so geschnitten, dass die mir passen können. Mhm. Ich kriege die nicht zu, weil alles, was groß genug wäre, damit ich das praktisch zumachen kann, ist dann so weit um den Bauch rum, dass es einfach kacke aussieht. Ich habe keine Westen.
Gibt es nicht so Westen mit so Gürtel, also so innen drin, die man dann so Stufen, also so in verschiedenen Ebenen enger oder weiter machen kann?
Ja, aber auch das beult halt oben dann aus.
Ja, okay.
Das ist einfach kacke. Also Westen ist absolut nicht mein Fall. Vielleicht auch, weil sie einfach immer scheiße an mir aussehen. Dann gibt es ja auch noch diese Westen, die im Prinzip Jacken sind ohne Ärmel. Die finde ich richtig furchtbar. Warum hat man denn eine Jacke ohne Ärmel? Macht gar keinen Sinn.
Du meinst so wie Angler?
Ja, ja, sowas. So eine Anglerweste. Also einfach so eine dicke Jacke, nur dass keine Ärmel dran sind. Und das ist dann halt eine Weste. Da geht man dann raus. Das ist doch mega dumm.
Ich weiß es auch nicht genau, warum man das anhat. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, wenn es jetzt wirklich kalt ist oder so, ne, dann schützt man den Torso vor Entfrierung.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass das relativ wenig bringt, wenn alle Extremitäten unter Kopf freiliegen, genau. Weil dann wird darüber halt die ganze Wärme abgegeben.
Wollte ich doch gerade sagen. Also ich meine, selbst unter der Prämisse, es ist doch, also dann frieren die halt die Arme ab.
Ja, ja,
das ist
eben.
Doch bescheuert.
Nee, ich glaube, das bringt tatsächlich nicht viel.
Nee,
das ist wahrscheinlich eher so ein Style-Ding, ja.
Und das
vielleicht
ist einfach
hat
hässlich.
Man ja irgendwelche Taschen also, noch extra
ja,
oder so.
Ja, okay. Aber da kannst du halt einfach auch eine Tasche nehmen.
Ja.
Also tut mir leid, wenn ihr Westen mögt. Ich mag sie nicht.
Ich bin mittlerweile, wenn es um Taschen geht, ein Riesenfan jetzt von Umhängetaschen.
Oh,
also
ja.
so, wie heißen die? So Bodybags. Nee, Bodybag ist was anderes. Ich habe immer mein Bodybag dabei. Man weiß ja nie.
Ich habe immer mein Bodybag auf dem Rücken.
Ja.
So wie in Death Stranding.
Immer ein, zwei im Kofferraum rumliegen. Wie heißen denn die wirklich?
Ach, ich weiß es nicht.
So Bauchtaschen basically.
Ja. Ja. Was früher mal Bauchtaschen war und was man heute nicht mehr um Bauch, sondern so um Überkörper trägt.
Im Endeffekt,
die sind cool, ja.
Es ist so viel besser, weil weißt du, ich meine, ich habe jetzt Frauen nie unbedingt beneidet, um die kulturelle Erlaubnis, Handtaschen mit sich zu führen.
Was auch wieder patriarchal begründet ist, weil ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist.
Ja.
Taschen von Jeans oder Hosen generell, von Frauenhosen sind eher, also wenn sie da sind, sind sie viel, viel kleiner. Da passt einfach fucking nichts rein.
Ja, es ist wirklich crazy.
Oder manchmal sind sie einfach auch gar nicht da.
Ja, ich habe ja manchmal auch schon in gewissen Situationen Frauenhosen getragen.
Ja.
Und dass man da keine Hosentaschen hat, what the fuck
ist
los eigentlich?
Einfach total beschissen, ja.
Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Also wirklich, das ist furchtbar. Die in Jeansen, in Frauenjeansen, sind die quasi optisch angelegt,
ja.
Aber wenn man versucht, seine Hände reinzustecken,
sind die nicht
kommt
da?
Man halt so mit dem Fingernagelbett so ungefähr von der Tiefe herein. Was ist denn das? Warum ist denn das so?
Ich weiß auch nicht.
Also furchtbar beschissen. Naja, auf jeden Fall habe ich nie Handtaschen beneidet, weil Handtaschen sind auch irgendwie nervig. Ich würde die dauernd vergessen wahrscheinlich.
Ja,
und die muss man so rumtragen und so, bin ich auch kein Fan davon. Aber so Umschnalltaschen, die man einfach am Körper trägt, wie kleine, flexible Rucksäcke, die aber nicht eben wie so ein Rucksack so hinten hängen und stören, sondern das so am Körper, bin ich jetzt gerade ein Riesenfan davon, seit einem halben Jahr oder so.
Ja, finde ich auch. Also ich habe ja durch dich das so ein bisschen, finde ich super. Da passt gerade so das Wichtigste rein. Man hat das echt nah am Körper. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Position, da wird es einem auffallen, wenn da jemand hingreift.
Ja,
weißt du?
Ja.
Also gerade, man kann das ja auch nach vorne schieben, das ist eigentlich voll super. Wirklich eigentlich voll super.
Ich habe da alles, das ist so mein Bettgürtel mittlerweile. Hm. Ich habe da eine Schere drin und einen Teppichschneider.
Alles drin.
Und alles.
Und es ist unglaublich, was da alles reinpasst.
Ja,
also,
voll super.
Wow. Ja.
Denn irgendwann mal, ich habe mein Hai-Abwehrspray drin, alles, was man so braucht.
Ah, ja. Ja, aber Westen überbewertet und einfach komplett egal.
Ja.
Also,
naja, nee, wie gesagt, ich finde die so ein einfaches Mittel, um gut auszusehen. Aber gut.
Ja. Nummer 5, die Jeans.
Naja, gut, ich meine, keine Ahnung, hat nicht jeder Mensch irgendwie eine Jeans oder so.
Ja, ich finde auch, also jeder hat irgendwo eine Jeans. Das ist auf jeden Fall für mich der absolute Standard.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die darf in keinem Kleiderschrank fehlen, die Jeans. Weil wenn jemand jetzt lieber Stoffhosen anhat oder Jogginghosen, lass halt. Aber ich habe natürlich.
Schon sehr praktisch, ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, ich rede so selbstverständlich drüber, von wegen, ja, natürlich, aber 500 Jeans. Ich glaube, ich habe aktuell eine Jeans, die nicht zerrissen oder total kaputt ist.
Du hast aber generell auch einfach nur zwei Hosen.
Das stimmt. Und die Jeans ist auch selten im Kleiderschrank, ja, weil die ist sehr lange, finde ich, in so einem Zustand, wo ich sage, na, die muss noch nicht gewaschen werden.
Ja, die hängt.
Und dann hängt
immer
über der Tür oder, ja, über dem Stuhl oder sowas.
Ja, ja. Mhm.
Insofern ist die technisch gesehen kaum im Schrank.
Aber da ist sie auf jeden, ja, Fall. Ja, also total verdient Nummer 5 die Jeans. Nummer 6, der letzte Platz, die Hose. Die schwarze Hose wird es genannt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, alles, was keine Jeans ist, also Stoffhosen.
Ja gut, aber dann würden Jogginghosen auch zählen.
Ja, Jogginghosen,
die meinen da schon
Stoffhosen,
so eine schicke Hose damit, glaube ich.
Ich denke, dass die eine schicke Hose meinen, aber ich würde es abwandeln. Für mich jetzt persönlich alles, da würde ich alles drunter zählen, was eben nicht Jeans ist. Also Stoffhosen, Jogginghosen.
Also ich habe so eine schwarze Stoffhose, so eine Anzughose.
Das ist eine Jeans.
Nee.
Doch, das ist, ich glaube, das ist ein Jeansstoff. Das ist so ein Jeans-Stretch-Stoff. Das ist keine reine.
Die habe ich immer als Anzughose verwendet.
Ist ja auch okay. Bist ein Mann, da geht's natürlich.
Glaube ich nicht so eine schwarze Stoffhose.
Nee, hast du auch nicht.
Ich habe halt ehrlich gesagt
ganz viele Jogginghosen.
Ja, eben. Ich habe hauptsächlich Jogginghosen an. Oder ich bin jetzt in dem Alter und in der Gewichtsklasse, wo ich vor allem im Sommer halt kurze Hosen und Hawaii-Hemden trage. Das ist mein neuer Sommer-Style.
Ja, ja.
Und ansonsten, ja, brauche ich nicht so Hosen.
Ja. Ich finde Stoffhosen total scheiße, muss ich sagen. Also ich hatte immer mal wieder welche, ich weiß nicht, ob ich momentan eine Stoffhose habe, aber ich mag Stoffhosen einfach nicht. Weiß ich, das ist, an Jeans mag ich, dass die halt sich deinem Körper anpassen, zu einem gewissen Grad. Also je mehr Jeans drin ist, desto weniger passen sie sich an, weil oft ist es ja so ein Jeans-Stretch-Ding, damit das formschöner ist und so weiter. Aber so eine Stoffhose ist halt wirklich einfach so ein Fetzen, der sagt so, nee, hier geht's nicht weiter. Wenn du zu dick bist, bist du zu dick, dann schnür ich dich halt ein, weißt du? Ich mag keine Stoffhosen. Ich finde Stoffhosen überbewertet. Ich finde, muss auch nicht sein, auch so für irgendwelche festlichen Anlässe. Warum Stoffhose? Warum? Also kann man auch einfach Rock anziehen, als Frau zumindest. Als Mann geht so Jeans und eine Weste oder irgendwie ein Jackett. Du bist immer gut angezogen. Scheiß drauf. Scheiß auf die Stoffhose.
Hm. Naja, ich quasi als Content-Creator, wenn ich vor der Kamera sitze, ich habe so den Standard von so Content-Creatern an, obenrum irgendwie ein schönes T-Shirt oder eben ein Poloshirt, damit man gut aussieht, und untenrum so irgendwas zwischen gar nichts und einer Jogginghose.
Eine zerrissene Jogginghose.
Genau, mit so Senfflecken.
Gut, hätten wir das auch geklärt, was in unseren Kleiderschränken hängt. Was nicht fehlen darf, aber trotzdem fehlt in unseren
Kleiderschränken. Also Stoffhosen habe ich nicht.
Nee.
Also außer du wertest wirklich Jogginghosen, aber das würde ich jetzt nicht tun. Ich hatte aber zum Beispiel Weihnachten, habe ich meine schönste blaue weihnachtliche Jogginghose angezogen zum Beispiel.
Ja, ich meine, ich finde es sehr gut. Du bist ja, was das angeht, würde ich sagen, sehr viel mehr auf dein Äußeres bedacht als ich. Also es ist jetzt gar nicht mal abwerten. Ich glaube, ich bin einfach schon in meinem Kopf einfach schon älter als du. Mir ist es inzwischen scheißegal, wie ich aussehe. Also ich gehe auch zum Einkaufen komplett ungeschminkt, komplett ekelhafte Haare, Jogginghose, ist mir alles scheißegal, ganz ehrlich. Ich kaufe nur ein, ist mir vollkommen wurscht, wie ich aussehe. Du bist da immer noch so, ich habe keine Hose, wir können jetzt nicht irgendwie zum Baumarkt fahren. Du willst dann immer noch irgendwie eine Jeans anziehen. Du bist jemand, der das nicht mag, dann Jogginghosen anzuziehen.
Ich habe schon auch öfter in letzter Zeit Jogginghosen
angezogen. Ja, ist mir aufgefallen. Finde ich auch gut, finde ich eine gute Entwicklung. Das ist einfacher, das Leben ist einfacher.
Ich habe leider immer noch sehr stark so das Bedürfnis, oder mir ist wichtig, was andere Leute von mir denken.
Ja, ja, das sagst du ja auch immer. Ja. Mir ist das inzwischen komplett egal. Also
ja,
wirklich komplett
gut.
Egal.
Finde ich gut.
Das ist so.
Da will ich auch hin.
Auf der Arbeit schon noch. Also ich laufe jetzt nicht wie so ein Assi zur Arbeit. Das ist, ne, da muss man schon noch ein bisschen auch so einfach.
Aha.
Ja,
also, so schnell knickst du ein.
Ja, also auch wenn ich jetzt keine, also nicht öffentlich irgendwo, ne, kein Bürger oder irgendwas komme, aber auch so Kollegen, man will ja auch nicht so, also auch den Kollegen gegenüber nicht wie so ein Assi aussehen. Ich wasche mir schon noch die Haare, wenn ich auf Arbeit fahre.
Ja.
Also ich werde auch heute mir noch die Haare waschen, weil ich morgen auf Arbeit fahren muss.
Ich würde einfach eine Mütze aufsetzen.
Ja,
oder so.
Mache ich tatsächlich
Winter.
Manchmal.
Was soll's?
manchmal. Ja, 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 ich weiß. Mache ich manchmal, aber das ist dann eigentlich nur so die Notlösung, wenn ich es nicht mehr geschafft habe, mir Haare
zu waschen. Schau, das ist eben das Gute. Ich ziehe mein zerrissenes T-Shirt morgens aus und meine ranzige Jogginghose und ziehe meine ranzige Jeans an und mein Poloshirt und schon bin ich sauber und ordentlich.
Ja.
Bisschen Deo drauf und dann let's go.
Ja, ja. Es ist, ja, nö, aber ansonsten, also außerhalb von der Arbeit und weiß nicht, vielleicht irgendwelchen wirklich so, ja, obwohl ich habe gerade überlegt, wenn ich andere Menschen treffe, aber selbst wenn ich andere Menschen treffe, ist mir das Wurst.
Hm.
Irgendwann, ich lande da, glaube ich, relativ schnell, dass ich dann auch so irgendwie morgens nackt rausgehe, um die Zeitung zu holen oder sowas. Hm. So wie der uralte Nachbar früher bei meinem Elternhaus gegenüber. Der ist auch immer morgens einfach komplett nackt rausgegangen, hat seine Zeitung geholt und ich habe den, da war ich noch ganz, es ist jetzt vielleicht ein bisschen Triggerwarnung vielleicht für manche Leute, aber ich bin dann immer so als Kind, wenn ich zum Schulbus gelaufen bin, habe ich den morgens manchmal gesehen, weil der dann einfach, der war einfach komplett nackt, der hatte nichts an, der ist immer rausgegangen aus seinem Tor und hat dann so aus Zeitung aus seinem Briefkasten geholt, direkt neben dem Tor und dann 2-3 Mal hat er mich gesehen, dass ich ihn gesehen habe und ist dann so ganz schnell, also hat so, ne, das Wichtigste so bedeckt und ist da ganz schnell wieder rein. Und meine Eltern haben mir das nicht geglaubt. Ich habe denen dann immer gesagt, ja, okay. Hier der alte Mann da drüben, der holt morgens nackt seine Zeitung. Und die haben immer gesagt, nee, der hat bestimmt irgendwie so ein ganz, weißt du, die haben also so alte, so schlapper. So
ein Ganzkörper-Latex-Anzug in Hautfarbe an.
Nenn ich Latex, aber du kennst doch diese alten, weißt du, was man aus so Western kennt,
du wo
man...
Du hast so diese so wo hinten so die Knöpfe, ja, genau, sind, zum aufs, genau, Klo gehen.
Genau, die haben dann immer gesagt, ja, wahrscheinlich hat er sowas an und das ist halt, weil es ist noch dunkel und vielleicht siehst du es nur nicht so gut, bis meine Eltern ihn auch mal gesehen haben, ja, morgens. Und dann war klar, okay, nee, der geht morgens wirklich nackt raus und holt seine Zeitung. Ja.
Aber dass dir das nicht geglaubt haben, wundert mich, weil ich finde, das Bild von so uralten Leuten, denen einfach alles scheißegal ist,
ja,
und die einfach nackt dann rumlaufen, ist so, finde ich jetzt nicht so verwunderlich, ehrlich gesagt.
Ja, es ist ja auch vollkommen okay, ganz ehrlich. Heutzutage, es ist ein bisschen so, weil sehr alter Mann, sehr junges Kind ist.
Ja, ja. Aber ihm war es peinlich und er ist davon gelaufen.
Ja, genau, also es ist ja nicht.
Und er war ja in seinem Garten, mein Gott.
Ja,
vielleicht sollte
er
eine bessere, blickdichte Hecke aufstellen, wenn er gern nackt in seinem Garten rumläuft.
Ja, ich meine, es ist sowieso. Nichts gegen nackte Leute. Mein Gott, alles cool. Wenn, also auf eurem eigenen Grundstück macht, was ihr wollt. Vielleicht ist, also wenn ihr schon wisst, dass ihr Nachbarn mit kleinen Kindern habt, dann lauft vielleicht nicht spazieren vor denen irgendwie so. Aber was ihr bei euch zu Hause macht, was ist das?
Ja, ist ja eh klar. Ich habe da immer so dieses Bild vor Augen, wenn es um sowas geht, wie diese so ledrige, so alte, ledrige, solariumgebräunte oder sonnengebräunte Menschen.
Der war sehr blass.
Ja, ja. Aber wie die so in der Speedo-Unterhose irgendwie in ihrem Klappstuhl auf der Straße sitzen. Nicht irgendwie in ihren Gärten, sondern man trifft sich ja in der Gruppe und dann trifft man sich so mit den Nachbarn, die auch alle so alt und ledrig sind. Und dann irgendwann denkt man sich, ja, dann nehmen wir mal einen Kasten Bier und ein paar Klappstühle mit, wenn wir uns schon immer auf der Straße. Und dann sitzen die da zu dritt und besaufen sich am Vormittag irgendwie und werden immer ledriger von der Sonne, weil sie da halb nackt sind. Und das ist für mich so alte Leute, denen alles scheißegal ist.
Das ist so lustig, weil da an diesen Gedanken, weißt du, wenn du an alte Leute, denen alles scheißegal ist, denkst und wenn ich daran denke, daran merkt man unseren sozialen Unterschied. Daran merkt man, du bist in der Großstadt groß geworden.
Also in der Großstadt.
In der kleinen. Für mich ist es eine Großstadt.
Wie viel? Ich glaube 40.000 Einwohner.
60.000. Ja. Aber du bist in der Stadt groß geworden, in einer Altstadt und ich auf dem Land. Bei mir ist es halt so ein alter Mann, der aus seinem Garten kommt, sein 1-Kilometer-Garten oder so, der vorne die Zeitung holt und für dich ist es halt der Säufertreff an der Ecke irgendwo, die mit ihrem Klappstuhl irgendwie Touristen beobachten. Ich glaube wirklich, das ist der Unterschied.
Das sind die zwei Geschmacksrichtungen von alten Leuten, denen alles scheißegal ist.
Ach, ja. Nee, gut,
naja,
war doch.
Da will ich auch mal hin.
Ja, ich bin da schon fast.
Ich glaube, ich werde nie so ledrig. Ich glaube, diesen Grad an Ledrigkeit werde ich nie erreichen.
Ja, dafür sind wir zu fett.
Ja, nicht unbedingt zu fett. Das geht schon, aber zu bleich. Ich werde halt im Sommer eigentlich rot und
ja,
dann
stimmt,
wieder.
Ja.
Also
ja,
wenn
ledrig
ich,
werden wir
wenn
beide
ich wirklich
nicht.
Unter Anführungsstrichen braun werde, dann kriege ich eher so eine orange Farbe, so ganz komisch. Ungesund.
Ja, so ein abgeheilter Sonnenbrand halt, ne?
Ja,
das
genau.
Das ist so unser Braunwerden, ja.
Und dann häutet sich das alles und ich bin wieder weiß. Das ist so der normale Zyklus meiner Braunwerdung.
Naja.
Insofern dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so ledrig. Hm. Ich glaube, da braucht man schon den richtigen Typ dafür, dass man so eine richtig
auch,
ja, alte Leute Lederhaut kriegt. Die sieht aber auch, ne, so alte Leute, die viel in der Sonne sind, die sehen so aus. Ich glaube, die müssen keine Angst haben vor Messerattacken oder so.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen.
Naja, ich werde mal mit meinen Bodybags rausfahren und da Tests machen.
Oh, okay, na gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund, warum wir Podcast machen heute, ja, oder?
War das nicht so? Ich glaube, wir haben jetzt über die Hälfte der Zeit. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund für den Podcast, ja, heute, okay, gewesen. Okay.
Dann reden wir jetzt aber auch noch über Spiele, die du gespielt,
ja,
hast, oder?
Ja, ich habe sehr viele Spiele. Weißt du, das Gute ist, das, was wir jetzt hier aufnehmen, ist ja eine zeitlose Folge. Das ist ja eine Pufferfolge, die erscheint vielleicht schon nächste Woche.
Vielleicht aber auch nie.
Vielleicht auch nie. Vielleicht erst in Jahren oder sowas. Mhm. Und insofern weiß ich nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Aber können wir über alles reden, über was wir wollen. Wir brauchen keine, oder wir sollten auch keine aktuellen Bezüge haben.
Mhm. Da war doch was im Schrank sein muss. Ist zeitlos. Die Frage ist zeitlos, ja.
Kann man auch in 50.000 Jahren noch hören.
Ja, ja, genau.
50, ich überlege gerade. Ich glaube, die Mode hat sich in den letzten 50.000 Jahren Menschheitsgeschichte schon verändert.
Ich weiß nicht, ob die Mode sich verändert hat oder nur der Stoff, aus dem die Mode ist.
Na, 50.000 Jahre ist für Menschheitsgeschichte lang.
Ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Was war denn vor 50.000 Jahren? In welchem Zeitalter sind wir denn da?
Ja, das ist, glaube ich, eher so Steinzeit. Ist es schon Bronzezeit? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ich schaue jetzt mal, wie lang die Steinzeit her ist.
Ich habe, also alles vor Renaissance ist für mich...
Ich glaub, vor 50.000 Jahren waren halbnackte, ledrige, alte Menschen noch der Standard. Also die waren 20, aber die sahen halt schon alt und ledrig aus.
Ja gut, die mussten ja auch gegen Säbelzahntiger kämpfen und Mammuts oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie zeitlich
Einordnung. So, jetzt pass auf, die Steinzeit war Die Steinzeit begann vor 2,5 Millionen Jahren und endete mit der Entwicklung der Metallurgie circa 2000 vor Christus. Okay, die Steinzeit war fucking lang. Mein Gott.
Krass.
Ja, finde ich auch krass.
Wie viel? Vor 2,5 Millionen Jahren?
Ging die los schon.
Da gab es doch noch keinen Menschen.
Doch, eben schon. Homo sapiens. Ich glaube, das war so ziemlich der Anfang der Menschheit. Ne?
Ja, da waren es doch eher Affen.
Nee, Homo sapiens.
Ja, naja, die Affen.
Die Menschen damals waren genau wie wir. Das war kein Unterschied biologisch. Die waren exakt schon
die
wie wir.
Die waren haariger.
Die haben sich nur nicht rasiert wahrscheinlich. Und außerdem, das muss man ganz, das ist wirklich wichtig, die meisten Bilder, die wir gerade in unserer Generation so über 30 im Kopf haben, das stammt halt von irgendwelchen Künstlern, die da so frei interpretiert haben, was für mangelnde Informationen wir hatten.
Wirklich, wirklich, alle, die hier zuhören, ich möchte ihr kurz meinen Bildungsauftrag, den wir als PodcastbetreiberInnen auch haben, hier mal loswerden, mit einem Satz nur. Alles, was, wenn ihr älter als 18 seid und schon aus der Schule raus, dann ist alles, was ihr glaubt, was wahr ist, was ihr so in der Schule gelernt habt, ne, über was in der, vor allem was so geschichtlich passiert ist, also biologisch-geschichtlich, jetzt was in Biologie, so Evolution, bla bla bla, für den Arsch. Das meiste davon wird heutzutage widerlegt sein.
Also älter als 18 nicht, weiß ich nicht, aber älter als 30, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen.
Ich glaube, sobald du aus der Schule rausgehst.
Ist es schon veraltet?
Ich glaube.
Kann sein.
Also die Lehrer selber
in
haben ja
Schule
schon.
Ist es schon veraltet.
In der Schule ist es schon veraltet, das ist muss man eigentlich sagen. Ne?
Ich weiß nicht, wie aktuell das so in Schulen abläuft. Ne? Meine Schulzeit ist lange her.
Also ich habe letztens erst gehört, dass es genauso noch ist, nur dass es schöner aussieht.
Okay,
also es sind jetzt zwar überall irgendwelche Flatscreens und so weiter, aber der Inhalt ist immer noch komplett beschissen.
Das heißt, da sind immer noch irgendwelche 60-jährigen Lehrer, LehrerInnen, die sagen so, Fortbildung.
Ja, natürlich.
Ich mache meinen Lehrplan wie damals in den 80ern.
Naja, das ist so, ja, wirklich, ich glaube, so läuft es ab. Also ich will nicht wissen, wie veraltet der Stand ist, der heutzutage noch gelehrt wird in den Schulen.
Ich bin mir sicher, es gibt auch junge, ambitionierte Lehrkräfte, die versuchen, sich auf moderne Erkenntnisse zu beziehen, auch wenn es jetzt der Lehrplan vielleicht nicht hergibt, weil der ein bisschen veraltet ist.
Ja, es gibt immer, ich glaube, es gibt immer mal so ein paar, aber ich befürchte, der Standard wird immer noch der gefühlt alte weiße Mann sein, der da in allen Lehrerinnen und Lehrern steckt.
Ja.
Aber wie auch immer, seid euch sicher, ob ihr noch in der Schule seid oder schon raus, irgendetwas habt ihr im Kopf, wo ihr denkt, denkt, das wäre so, was wissenschaftlich widerlegt, wahrscheinlich schon seit 40 Jahren kompletter Bullshit ist. Mhm. Und wirklich, wenn ihr sowas habt, informiert euch da mal. Informiert euch, ob die Sachen, die ihr glaubt, dass sie stimmen, überhaupt stimmen. Weil meistens ist es so. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich so Sachen höre, wo ich mir denke, ja, das habe ich in der Schule so gelernt, wird ja stimmen, dass das kompletter Bullshit ist.
Ja, so ein ganz interessanter Fun-Fact, den ich in meinem Biologiestudium gelernt habe, ist so das Frauenbild in der Steinzeit oder das Geschlechterrollenbild aus der Steinzeit. Weil das ist wirklich ganz spannend. Das hat sich im Grunde schon in den frühen 50er, 60er Jahren so entwickelt, dass da quasi archäologische Erkenntnisse gemacht wurden, die überhaupt keine Aussagekraft über irgendwas hatten, was irgendwie einem Rollenbild entsprechen würde von Geschlechtern oder sowas. Gar nichts. Ne? Aber man hat halt gesagt, okay, es wurden Höhlenmalereien gemacht, es wurde gejagt, ne, dies, das, Ananas. Und diese einfach nur Beobachtungen, diese Erkenntnisse, die hat man eben dann zu so Grafikern, zu Malern, zu Künstlern gebracht und habe gesagt, hey, mach halt mal eine Zeichnung, so und so ungefähr soll das aussehen, das und das wissen wir, mach mal. Und die haben halt einfach aus ihrer aktuellen Kultur heraus Zeichnungen gemacht. Und die aktuelle Kultur war halt sehr, ne, sehr klassisch Geschlechterrollen getrennt. Arbeiten, die Männer gehen auf die Jagd, die Frauen hüten das Feuer und hüten die Kinder, bla bla bla. Und durch diese Illustrationen, die dann in allen möglichen Werken war, ist das in die Wissenschaft hineingedriftet, weil das so ein Bild war, das in den Köpfen entstanden ist. Nicht nur der Leute, also nicht nur der Laien, sondern auch tatsächlich derer, die Wissenschaft machen. Und selbst die waren dann so, naja, klar, gut, ne, so Rollenteilung, bla bla bla, obwohl es dafür nie Evidenz gab. Mhm. Und tatsächlich hat man jetzt mehr Evidenz, die ganz stark darauf hinweist, dass es nicht wirklich Geschlechterrollen gab, sondern dass alle so alles gemacht haben. Und das war halt so, ne, wer halt gerade Zeit gehabt hat. Man war sowieso eher in so kleinen Clans unterwegs. Das heißt, da hat jetzt auch nicht immer die leibliche Mutter unbedingt immer das Kind versorgt, sondern da waren Frauen genauso auf der Jagd wie Männer. Und Kunst wurde auch, wie man früher dachte, nicht nur von Männern gemacht, im Gegenteil, sondern auch sehr viel von Frauen und so weiter und so fort. Also alles spricht dafür, dass es nicht erkennbar wirklich eine großartige Trennung an Geschlechterrollen oder sowas gab. Aber ja, genau, das hat sich damals einfach nur deswegen etabliert, weil eben die aktuelle gesellschaftliche Struktur in die Interpretation von Beobachtungen hineingeflossen ist.
Ja, ja.
Und das ist ein schönes Beispiel dafür von, da ist immer sehr viel Zeitgeist natürlich in so wissenschaftlichen Interpretationen drin und oft sind die Fakten tatsächlich sehr, 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 sehr wenig und sehr stark ausgeschmückt und deswegen ändert sich da auch schnell was,
ja, weil
da kleine Erkenntnisse Riesenveränderungen in der ganzen Interpretation zeigen können.
Ja, genau, wollte gerade sagen, weil diese Sachen halt interpretiert werden. Das ist genau das Gleiche wie sämtliches Verhalten von Tieren. Das habt ihr sicherlich auch noch im Kopf. So, denkt mal daran, wenn ihr jetzt über einen Wolf nachdenkt zum Beispiel, wie ein Wolf sich verhält, dann hat man immer noch so, ja, die sind in Packs ist auf
Rudel.
Englisch. Rudel, genau, die sind in so Rudel unterwegs und dann gibt es so das Alpha-Tier und das bestimmt dann. Und ne, das sind ja so ganz typische Bilder, die man irgendwie im Kopf hat. Aber diese ganzen, ganz, ganz viele Beobachtungen, wie Tiere, gerade so Wildtiere, sich verhalten, kommt nicht von Wildtieren. Das sind Beobachtungen, die Menschen gemacht haben, die diese Tiere in Zoos gehalten haben. In komplett unnatürlichen Umgebungen für diese Tiere. Also gerade so Raubtiere, Wölfe, alles Katzenähnliche, die haben riesige Gebiete, die durchstreifen. So ein Wolf macht, was weiß ich, wie viele Kilometer am Tag normalerweise. Also der zieht halt wirklich, das ist kein Problem, dass der halt einfach Ländergrenzen mal über mehrere Ländergrenzen über ein paar Tage einfach durchquert. Weil der halt auf dem Weg ist irgendwo hin. Und selbst wenn die mal irgendwie ein Revier haben, wo die standorttreu sind, dieses Revier ist nicht irgendwie mal 2 Kilometer irgendein Wald. Dieses Revier ist riesig. Das ist so auf der Größe von Landkreisen. Ne? Das müsst ihr euch mal bedenken. Und diese ganzen Beobachtungen stammen halt von irgendwelchen Zootieren.
Mhm.
Und die da in fremder Umgebung, in super kleiner Umgebung, natürlich sich nicht so verhalten, wie sie sich natürlich verhalten würden, sondern eben so, wie es diese Situation gebraucht hat da.
Ja.
Deswegen sind ganz, ganz viele dieser, was man so im Kopf hat, wie Wildtiere sind, ist auch kompletter Bullshit.
Ja, ja.
Kompletter Bullshit.
Gerade dieses Alpha-Tier-Ding,
ja,
ne, das ist noch in so vielen Köpfen fest verankert.
Vergesst das.
Aber ist halt wirklich totaler Quatsch, weil das eben, wie du schon gesagt hast, nur für zu. Also man muss sich halt vorstellen, man nimmt einfach fremde Tiere, die sich nicht kennen, und sperrt die gemeinsam auf unnatürlich engen Raum. Das ist halt wirklich so, als würden Aliens jetzt die Menschheit beobachten und würden wissen wollen, wie sich Menschen verhalten, und beobachten dabei nur ein Gefängnis und sagen dann, ja, also Mörder sind unter den Menschen so gesellschaftlich die höchsten, die haben die meiste Macht.
Genau.
Und
die setzen sich durch.
Genau, das ist ungefähr der Vergleich. Und tatsächlich ist es so, dass seitdem dieses Modell von Alpha-Tieren und sowas bei Wölfen erstellt wurde, konnte das in freier Wildbahn kein einziges Mal reproduziert oder beobachtet, besser gesagt, werden, bestätigt werden. Ja. Das bezieht sich wirklich nur auf Zootiere. Und im natürlichen Leben hat das überhaupt nichts mit Wölfen oder irgendwas zu tun. Die leben tatsächlich einfach in Familienverbänden. Ja. Da gibt es Eltern und da gibt es Kinder. Und irgendwann sind die Kinder erwachsen und gründen dann vielleicht ihre eigenen Familien oder bleiben auch ein bisschen länger bei den Eltern. Wie bei Menschen halt auch. Und das ist halt, ne, das ist in Wirklichkeit die Sozialstruktur bei Wölfen. Ja. Und dieses ganze, ja, hier Packleader und Alpha-Wolf und so, das ist halt wirklich totaler Quatsch.
Ja.
Und das ist schon interessant, weil das wirklich, glaube ich, auch heute noch viele Menschen nicht wissen.
Ganz, ganz viele, bin ich mir sicher. Und sicherlich auch, vielleicht nicht alle, aber ein großer Teil von unseren Hörerinnen und Hörern wird vielleicht sich jetzt denken, so, ah ja, interessant, das wusste ich gar nicht, das hatte ich auch so im Kopf. Aber wie gesagt, so hinterfragt euch einfach öfter mal. Überlegt manchmal so Sachen, wo ihr denkt, so, ja, das ist so, ob die wirklich so sind. Das, manchmal ist man überrascht.
Ja, sowas ist auch deswegen wichtig, weil früher wurde in der Hundeerziehung sehr viel von dieser
Hundehalt. Und Hundehalter, genau, hört zu.
Von dieser falschen Wolf-Annahme geprägt, dass man dachte, man muss so das Alpha-Tier sein und so weiter.
Ja,
und
man
so
muss
fort
unterdrücken, man muss seinen Hund unterdrücken, man muss dem zeigen, dass man hier der Anführer ist.
Ja.
Ist Schwachsinn.
Und ich meine, im Endeffekt ist halt so ein Hund gerade in der Adoleszenz einfach ein pubertierender Jugendlicher und natürlich sollte man dem nicht alles durchgehen lassen.
Ja, Grenzen
und natürlich
zeigen,
braucht man gesellschaftliche Normen und Regeln, aber das ist halt so ganz normale Erziehung. Also ohne, also auch wenn das für manche Menschen vielleicht weird klingt, und ich will das auch gar nicht jetzt gleichsetzen oder so, aber man sollte tatsächlich sich eher als Elterntier sehen von so einem, von so einem Tier, das man bei sich aufnimmt und nicht als dieser stählerne Anführer oder sowas.
Ja, also vielleicht, also ihr solltet vielleicht, wenn ihr euer Kind nicht in seine eigene Scheiße drücken würdet, weil es mal irgendwie nicht in die Kloschüssel getroffen habt, wenn ihr das nicht machen würdet, dann macht das bitte auch nicht bei eurem Hund.
Na gut, wer macht denn sowas noch?
Ey, es gibt so Leute, Ich will nicht sagen, wen ich das letztens habe hören sagen, aber es gibt so Leute, das ist immer noch, ne?
Aber das ist ja jetzt wirklich total veraltet. Also es
gibt aber weißt du, das sind halt so, keine Ahnung, dann sind halt so Leute, die sagen, ey, ich habe hier dieses Hundeerziehungsbuch, das hatten meine Eltern schon aus den 80ern. Ich lese das mal, weil ich will mir einen Hund anschaffen und da steht so Scheiße drin. Mach das nicht.
Naja. Also das stimmt. Also das stimmt absolut. So mit Gewalt und sowas sollte man auf keinen Fall erziehen, das ist eh ganz klar. Also ne, speziesübergreifend, logisch. Aber ich finde es auch gerade ein bisschen witzig. Das soll jetzt nicht die Aussage irgendwie negieren, die ist absolut richtig. Aber wir sind gerade so ganz typisch, weißt du? Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Hund und haben Bücher gelesen und sind in der Hundeschule und informiert und erziehen den jetzt seit einem halben Jahr und jetzt sind wir natürlich die größten Experten, die alles wissen.
Nee, ich das war eigentlich, du hast erstens damit angefangen.
Klar. Also die Aussagen sind auch alle richtig und so. Ich finde nur gerade, dass wir so schön in dieses Klischee passen.
Ja.
Von diesen jungen, also meistens sind es ja so Menscheneltern, die dann so in den ersten Monaten, nachdem das Kind da ist, alles wissen und die größten Experten sind. Aber wir haben jetzt natürlich über Extrembeispiele geredet, die man wirklich nicht so umsetzen sollte, das ist ganz klar.
Ja,
so ist das. Das fand ich immer faszinierend. Ich fand wirklich, also das war auch witzig im Biologiestudium, gerade in Chemie oder in Physik. Das waren wirklich so die Fächer, wo wir die Vorlesungen, wo wir diese ganz klischeehaften Sätze tatsächlich ernst gehört haben. Und das war auch absolut richtig, dass wir jetzt erstmal vergessen müssen, was wir all die Jahre in der Schule gelernt haben, weil dieses, gerade dieses Atommodell, das man so in der Schule lernt, hat halt nicht wirklich viel damit zu tun, wie Atome wirklich funktionieren. Das ist halt irgendwie ein Modell, das ist so stark vereinfacht, dass man sich so grob vorstellen kann, wie das funktioniert. Aber das wird ja beigebracht, als wäre das so wie so ein Planetensystem. Ne? Mhm. So ein Hauptkörper, ja, um den dann die Monde kreisen. Und das hat halt überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Aber das ist so sehr vereinfacht, dass es fast schon falsch ist oder eigentlich schon falsch ist.
Ja, ja, so,
aber
dass man sich noch irgendwie was drunter vorstellen kann. Dass man es verstehen kann, wenn man keine Ahnung davon hat. Ne? Das ist glaube ich, in ganz vielen Bereichen so. Du musst es halt, das ist wie dieser Mülleimer, der so gestaltet werden muss, dass sehr schlaue Bären und sehr dumme Menschen sich da nicht in die Quere kommen. Also, das ist doch wo ein Mülleimer oder die Funktionsweise eines Mülleimers so Parks gestaltet werden muss in so Parks, dass sehr schlaue Bären ihn nicht benutzen oder nicht kaputt machen können oder wie auch immer, aber sehr dumme Menschen ihn schon auch noch benutzen können. Ja. Und da gibt es einfach eine Schnittmenge.
Da sind die Übergänge fließend. Ja.
Da gibt es eine Schnittmenge, das ist nicht so einfach.
Ja, aber ich kenne das auch. Dass man, das hat gar nichts unbedingt mit sehr dumm zu tun, sondern dass man vor irgendeinem Mechanismus steht, den man nicht kennt, kommt man sich vor wie der größte Vollidiot, weil man schafft es gerade nicht, den Mülleimer. Keine Ahnung, wie man den Deckel aufkriegt.
Ja.
Oh Gott, Momente kennt man.
Ja. Ich hatte den letztens erst wieder beim Einkaufen, weil ich war in so einer Selbstbedienungskasse, wo man sein Zeug selbst scannt und dann halt mit Karte zahlt und so weiter. Und ich hatte einen Pfandbon dabei und habe den halt auch eingescannt. Und ich weiß ja, dass wenn du an der Kasse wird dir der ja weggenommen, damit du den eben nicht nochmal benutzen kannst und so. Wobei ich nicht verstehe, warum der nicht einfach entwertet wird, weil...
Na, willst du ihn zurückhaben?
Nee, ich meine, er kann ja nicht nochmal benutzt werden, weil die Kasse, das System hat ja schon, die haben ja einen Code.
Ja, ja, ist schon klar.
Das System hat ja schon erkannt, dass die eingelöst wurden.
Aber warum? Für was brauchst du den denn wieder?
Mir geht es nicht darum, dass ich den wiederkriege, aber ich weiß, dass Kassiererinnen und Kassierer an den Kassen darauf bestehen, den zu behalten.
Aha.
Die nehmen dir den ja weg und machen den dann irgendwo hin. Also ich meine, ich glaube, das ist intern für wie viel Geld jetzt wirklich in der Kasse ist. Also irgendwie rechnungstechnisch ist das, glaube ich, relevant. Aber auf jeden Fall, ich stand jetzt da vor dieser Kasse und hatte diesen Bon halt noch und habe mich dann gefragt, was mache ich denn jetzt mit dem? Muss ich den irgendwo doch jetzt wieder zum Kassierer oder Kassiererin bringen, damit die den mitnehmen können? Und dann bin ich zu so einer Kasse hin und habe gefragt und dann meinte die Dame, die da saß, da ist so ein Schlitz vorne, da können sie ihn reinstecken. Und dann habe ich da hingeguckt und dann stand da ganz groß, hier Pfandbons einwerfen. Und ich dachte mir so, ich bin einfach so dumm. Der einfach, weißt du, da macht man einfach sein, da ist man blind für sowas.
Mhm.
Ist einfach dumm. Aber ja, das ist so ein typischer, man ist auch manchmal halt einfach ein bisschen dämlich.
Ein sehr kluger Bär hätte gewusst, wo der Bon hingehört. Naja.
Wir reden jetzt schon wieder viel zu lange.
Okay. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir überhaupt noch jetzt über die Spiele reden. Aber ich habe noch Empfehlungen. Über die können wir noch reden. Wir ein bisschen über Videospiele reden. Okay. Ich sage mal, wir sind der Premium Games Podcast. Vielleicht müssen wir das verändern.
Wir sind einfach nur der Premium Podcast.
Podcast, überhaupt.
So. Ja, wir sind ein Premium Podcast einfach.
Okay. Ich habe nämlich, witzigerweise, das ist eine lustige Geschichte, ich habe nämlich so eine Werbemail bekommen von einem Spiel. So ein kleineres Spiel, das sah jetzt für mich nicht besonders interessant aus. Ich hatte nicht vor, das jetzt irgendwie zu spielen. Die haben mir so einen Key angeboten und so von wegen, hey, könnte das nicht was für dich sein? Und ich dachte mir so, nee, nicht wirklich. Aber die haben gesagt, hey, weil du Spiele wie Vampire Survivor oder Domekeeper gut findest, haben wir gesehen, wollten wir dir mal unser Spiel zeigen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, Vampire Survivor finde ich ziemlich geil, aber was ist eigentlich Domekeeper? Warum benutzen die Domekeeper, um für ihr Spiel zu werben? Das muss ja irgendwas, weißt du, besonders Cooles sein. Ja. Habe ich aber noch nie gehört. Also bin ich mal auf Steam gegangen und habe mir gedacht, das gucke ich mir jetzt mal an und habe mir Domekeeper angeguckt und das sah wirklich sehr interessant aus. Ich habe mir das dann auch geholt und ein bisschen gespielt und das ist wirklich ein sehr cooles Roguelike. Es ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Minecraft und Tower Defense. Würde ich jetzt mal grob sagen, aber das ist schon schwierig. Es ist so ein 2D-Spiel, optisch sehr schön, jeder Planet, auf dem man landet, quasi jede Mission ist optisch anders gestaltet, hat andere Farbkodierungen, also auch die Farbe von Ressourcen und von der Hauptfigur und sowas ändern sich und es hat immer wieder so ein passendes Farbschema, aber immer wieder sehr anders, sehr fremdartig. Sieht ein sehr schöner Pixelstil, sieht echt toll aus. Und im Endeffekt besteht der Gameplay-Loop daraus, dass du unter deinem Dome, so eine Glaskuppel, die so auf der Planetenoberfläche steht, nach Ressourcen gräbst. die, ne, so würfelförmige Blöcke, die man da eben rausklopft, und man sucht da eben nach Ressourcen, die man benutzen kann, um seinen Dome oben zu verbessern. Da gibt es dann ganz viele Skilltrees, die man da quasi ausbaut, damit man schneller graben kann, schneller mit seinem Jetpack durch die Höhlen fliegt, damit der Dome stärker wird. Es gibt verschiedene Waffensysteme, verschiedene defensive Systeme, verschiedene Systeme, die einem irgendwie beim Graben helfen. Man kann einen kleinen Dinosaurier mit einem Bohrer auf der Nase adoptieren, der gerne bohrt, der einem dann beim Graben hilft. Ne? Alles Mögliche.
Wie hieß der?
Drillbert.
Drillbert. Oh.
Drillbert, ja. Hm. Das ist schon alles sehr cool. Und dann kommen eben immer wieder Wellen an Gegnern, die man abwehren muss. Und man schaltet dann eben, wie das in so einem Roguelite halt ist, ganz viele verschiedene Waffensysteme frei, ganz viele verschiedene Domes, die ganz unterschiedliche Mechaniken haben. Ein Dome hat quasi so einen Schutzschildgenerator, der jede Nacht, wenn die Monster kommen, so ein bisschen Schaden absorbiert, bevor überhaupt der Dome beschädigt wird. Der andere hat zwar kein Schild, aber dafür Drohnen, die selbstständig für dich Ressourcen sammeln, die du schon ausgebuddelt hast. Dann musst du sie nicht selber nach oben tragen. Oder auch Angriffsdrohnen, die dann draußen nachts kämpfen, ohne dass man selber hin muss. Es gibt Domes, die einen super Laserstrahl haben, den man aufbessern kann. Oder ein riesiges Schwert, mit dem man einfach um sich schwingt. Oder Artillerie und Anti-Air-Gun und sowas. Also total crazy shit. Tesla-Spulen. Ne? Wirklich alles Mögliche. Alles hat eigene Skill-Trees. Es gibt super viel zu entdecken beim Graben. Es gibt Missionen, die man erfüllen muss. Also wirklich ein tolles, abwechslungsreiches Roguelike. Da ist wirklich jedes Match anders und sehr viel einfallsreiche, coole Ideen. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Das spiele ich aktuell. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Also Dome Keeper heißt das. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so Roguelikes mag.
Weißt du, woran mich das sehr erinnert hat? Dieses eine Spiel, wo man auch so seine Stadt hat und dann kommen so Wellen an Monstern und man geht dann immer raus. Wie heißt denn das?
Ich überlege auch gerade Friendship, aber nicht wirklich. Es heißt nicht Friendship.
Nee, es heißt anders.
Irgendwie. Kingdom.
Kingdom, genau. Ja. An Kingdom hat mich das sehr erinnert.
Die ganzen verschiedenen Kingdom-Variationen, die es mittlerweile gibt. Ja, genau. Das, glaube ich, könnte man so vom Gameplay-Loop zumindest und von der Struktur her auf jeden Fall vergleichen. Nur, dass man hier ein bisschen aktiver in der Verteidigung ist, weil in Kingdom bildet man ja wirklich nur seine Truppen aus, die dann nachts dann verteidigen. Und hier übernimmt man wirklich die Kontrolle über den Dome und die Hauptwaffen, die wichtigsten Waffen steuert man selber. Es gibt dann schon auch so passive Waffensysteme, die dir helfen, die dann automatisch auch funktionieren, aber du musst schon selber zielen und verteidigen und vor allem dann auch immer rechtzeitig im Dome sein. Mhm. Das ist halt wirklich auch gemein, wenn du zu tief in den Minen bist und die Zeit vergisst, dann kann es sein, dass dein Dome überrannt wird, bevor du überhaupt in deiner Kuppel bist. Hm. Deswegen kann man auch dann so Kleinigkeiten installieren wie ein Alarmsystem, das dich erinnert, so ein Wecker quasi, der sagt, oh, jetzt kommen sie gleich, jetzt aber schnell wieder hoch und so. Hm. Das ist schon cool.
Also für mich war eher so die Stimmung, fand ich, sehr ähnlich wie bei Kingdom.
Auch das Monster-Design, die sind ja so schwarze.
Ja, man sieht die nicht so richtig, man erkennt Schatten die nicht so einfach richtig. Nur. Ja. Ja, und es hat auch einen sehr schönen so Synthesizer-80s-Soundtrack. War, ist irgendwie ein ganz, ich will nicht sagen entspannt, weil es kommen ja Monsterhorn und so und man hat immer einen Zeitdruck. Aber es ist irgendwie, hat eine coole, bisschen mysteriöse, aber auch so eine entspannende Feeling. Ein spannendes Feeling, so irgendwie so ein.
Also es gibt tatsächlich ganz viele Modis, die das Spiel dann sehr stark verändern. Es gibt zum Beispiel auch eine Mission, da musst du einfach nur 200 Eisen in einer halben Stunde sammeln. Da kommen keine Monster. Da geht es nur darum, dass du deine Grabroutine optimierst und schnell, also du musst halt genau abwägen, wie viele Ressourcen benutze ich jetzt, um meine Figur zu verbessern, um schnell genug zu graben und die Ressourcen zu transportieren. Mhm. Aber nicht so viel, dass ich dann nicht mein Ziel in dieser halben Stunde erreichen kann an Eisenproduktion. Mhm. Ne? Und es gibt auch so Modifikatoren, die man aktivieren kann und einer davon ist, dass man auf einem Planeten ohne Monster landet und dann kann man wirklich einfach chillig vor sich hinbauen. Also da gibt es wirklich ganz viel. Ja, es gibt auch Schwierigkeitsgrade, wenn man auf leicht stellt, dann kommen wirklich kaum Monster und es ist super easy. Mhm. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall cool.
Ja.
Und als ich da eben so geguckt habe nach dem Domekeeper, habe ich erstens gesehen, dass es für Vampire Survivor den Castlevania DLC gibt, den ich noch nicht gespielt habe. Dann habe ich den auch gleich gekauft. Und witzigerweise war Domekeeper gerade in einem Bundle mit anderen Spielen. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich gleich das ganze Bundle mit anderen Roguelikes. Und da war unter anderem Hall of Torment dabei.
Was ich dir, glaube ich, wirklich schon vor Monaten mal, also ich hatte das mal in so einer Entdeckungsliste bei Steam. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Spiel damals war, wo ich dir gesagt habe, ey, hier, guck mal, das könnte was für dich sein. Ich packe das mal auf meine Liste.
Ja, kann eh sein.
Ja. Und hatte ich recht.
Ja, genau. Halls of Torment habe ich da eben mitgekauft und habe das dann auch gespielt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist quasi auch so ein Vampire-Survivor-ähnliches Spiel. Wie ich jetzt gelernt habe, nennt sich dieses neue Subgenre scheinbar Survivor Games.
Mhm.
Nicht zu verwechseln mit Survival Games.
Aber es ist lustig, weil man survived am Ende ja nie. Naja.
In dem schon. Das ist eben wirklich ganz interessant, weil das ist so eine Mischung aus Vampire Survivor, also ganz stark angelehnt, aber auch Diablo, auch optisch und sowas und von vielen Mechaniken her sehr stark Diablo 1 vor allem. Es gibt da eben, man hat am Anfang so seinen Krieger, später schaltet man sehr viel andere Klassen frei und dann geht man eben in den Dungeon, der verschiedene Ebenen hat, die Halls of Torment, und muss sich da so Ebene für Ebene durchkämpfen. Und dann beginnt eben dieser typische Vampire-Survivor-Survivor-Game-Gameplay-Loop. Das heißt, es kommen riesige Horden an Gegner aus allen Seiten, Skelette, Magier, Zombies, alles Mögliche. Total crazy, man tötet Zehntausende von diesen Kreaturen pro Run. Die tötet man, man levelt dann hoch, man kann dann die Figur spezialisieren, neue Waffensysteme freischalten, also neue Magie in dem Fall oder eben auch Nahkampfwaffen. Ein großer Unterschied zu Vampire Survivor ist, dass man seine Hauptwaffe tatsächlich selber steuert und benutzt, kann man aber auch automatisieren, wenn man will, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Und genau, man kämpft sich da eben so durch. Die Besonderheiten von dem Spiel im Vergleich zu Vampire Survivor sind jetzt eben, dass da der Fokus sehr stark auf Charakterbild liegt. Also es gibt dann eben sehr viel unterschiedliche Charaktere, die von Haus aus auf unterschiedliche spezialisiert sind. Jeder hat auch so seine ganz spezielle Hauptwaffe, die niemand anders haben kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Entzeucher nimmt, das ist quasi so ein Pestdoktor, der einen Flammenwerfer dabei hat, dann macht es halt Sinn, sich sehr stark natürlich auf Elementarschaden zu spezialisieren, auf so passive Schaden über Zeit, weil der auch Verbrennungen verursachen kann. Dann kann man auch noch mehr Feuerzauber lernen, ne? Und so hat jeder Charakter sowas, wo man sich drauf spezialisieren kann. Man kann aber auch zum Beispiel dann Artefakte ausrüsten. Also es gibt, wie das sich für so ein Diablo gehört, halt quasi Rüstungen für Torso, für Schuhe, für Hände, Amulette, ne? Alles mögliche Helme, die alle Fähigkeiten haben. Und du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme jetzt den Entzeucher mit seinem Flammenwerfer. Ich nehme aber auch das Amulett mit, das den Hauptwaffenschaden auf Eis verändert, und dann mache ich einen Eisrun mit dem Entzeucher, weil ich auch auf Elementarschaden gehe, aber diesmal nicht auf Feuer, sondern auf Eis und Eiszauber. Da gibt es sehr viel, was man rumprobieren kann, was man rumexperimentieren kann. Eine Bogenschütze eignet sich als so Glasscannon für sehr viel kritische Treffer, und jeder Charakter, den es da gibt, hat so seine Spezialisierung, kann man aber durch die Artefakte sehr stark verändern. Und da geht es wirklich immer darum, dass man so für eine halbe Stunde, so 20 Minuten bis eine halbe Stunde dauert in der Regel ein Run, seinen Charakter spezialisiert, so eine Strategie verfolgt und dann eben so einen supermächtigen Diablo-Charakter am Schluss kriegt, der halt wirklich ganze Bildschirme voller Gegner einfach auf einen Schlag wegballert und immer krasser eskaliert. Und man sammelt da eben dann in den Dungeons Gold und eben auch so Rüstungsgegenstände, die man dann teilweise aus dem Dungeon mitnehmen kann. Und dadurch baut man quasi so die Metaprogression aus, also so seinen Lagerplatz vor dem Dungeon. Dann kommen Händler, die man trifft. Es gibt sogar so kleine Quests dann in den einzelnen Ebenen mit Dialogen und so. Und dann gibt es verschiedene Händler und verschiedene Möglichkeiten, um so permanente Stat-Upgrades zu machen. Und währenddessen gibt es dann auch Modifikatoren, die die einzelnen Halls of Torment immer krasser und krasser eskalieren lassen. Und da entsteht so eine wunderschöne Eskalationsspirale und jeder Run wird ein bisschen verrückter und ein bisschen mehr over the top als der vorherige. Und das ist cool.
Cool.
Ja, genau.
Ja, es sah
noch,
sehr,
ich finde, es ist noch
aus,
verrückter.
Ja,
es sah noch crazier als Vampire Survivor. Also es ist super viel Gewusel, vor allem dann im späteren Spiel.
Na, das ist, finde ich, nicht mal, aber die ganzen Anzeigen, also die Texte zu den einzelnen was weiß ich, Artefakten, die man so, die sind schon recht lang. Aber es ist halt, weil man tatsächlich, glaube ich, taktischer agiert.
Ja, genau. Das ist so ein Charakterbild-Simulator. Generator. Das ist halt wirklich so Sachen wie, du hast eine 10%ige Chance, dass beim Töten eines Gegners ein HP wiederhergestellt wird, und wenn 30 Sekunden lang du mit voller Energie rumläufst und keine HP wiederhergestellt werden muss, dann droppt stattdessen ein Power-Up. Das sind so die Sachen, die die Artefakte machen. Oder du kriegst so und so viel Prozent auf den und den Elementarschaden, wenn das und das erfüllt ist. Mhm. Und damit kann man sich halt super mächtige so, wie nennt man das, nicht Fusionen, wenn so Dinge schön ineinander greifen? Fällt das Wort nicht ein. Synergien, super schöne Synergien kann man da schaffen. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Das ist halt wirklich so von der Gewichtung her ganz was anderes als Vampire Survivor, wo es ja eher darum geht, dass man die richtigen Pickups kriegt, in schnell genug, damit sich Waffen weiterentwickeln können und so weiter und so fort. Das ist ein ganz anderer strategischer Ansatz quasi hier. Und ist schon ziemlich schön. Vor allem nett ist auch, dass die Dungeons, die Halls of Torment, nach dieser halben Stunde nicht einfach enden wie in Vampire Survivor, wo einfach der Tod kommt und dein Run ist vorbei und du kriegst deine Punkte.
Denn, du besiegst den Tod.
Ja, aber das ist schon so eine
Dann kommt der zweite Tod.
Genau, das ist schon so eine ganz spezielle Bonussituation, das kann man nicht vergleichen. Und in Halls of Torment hat tatsächlich jede Ebene einen eigenen Endboss, der dann wirklich so Videospiel-Endboss-mäßig so Angriffspattern hat und du musst ausweichen und lernst dann im Grunde, wie der funktioniert, und nach einem gerade am Anfang sehr langen Kampf schaffst du den dann, und dann kriegst du eben so ganz speziellen Loot, den man nur von besiegten Bossen kriegt, und das hat so ein befriedigendes Ende im Gegensatz zu Vampire Survivor. Das ist schon ziemlich nice. Mhm. Also das hat mir gut gefallen. Ich würde fast sagen, von allen so Survivor-Games, die ich gespielt habe, gehört das definitiv zu den Besseren, zu den Besten. Das hat mir schon am meisten Spaß gemacht. Ich habe auch viel Brotato zum Beispiel gespielt. Das ist auch sehr gut. Aber Halls of Torment, dadurch, dass es so viel Eigenes mit reinbringt, da so viel Diablo mit reinstreut, ist das schon was sehr Eigenes, das ich so in der Kombination noch nicht gesehen habe. Sehr cool.
Cool. Also Halls of Torment
und Domekeeper. Kann ich als Survivor-Games oder, ja, als Roguelites, weil Domekeeper ist jetzt kein Vampire-Survivor-artiges Spiel, aber die kann ich halt zu Roguelites echt empfehlen.
Schaut euch das mal an. Fand ich sehr cool. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert, wenn euch diese Richtung interessiert.
Genau. Ansonsten die Vampire-Survivor mit DLCs. Wenn ihr noch nie so ein Survivor-Game gespielt habt, dann
macht
ist halt Vampire-Survivor ein guter Einstiegspunkt, weil das schon, Hauptspiel kostet, glaube ich, irgendwie 2 Euro. Oder ja, sowas. Ja. Und man kann da hunderte von Stunden spielen. Und dann gibt es mittlerweile, glaube ich, 5 DLCs, die alle auch so 2 Euro kosten. Mhm. Das heißt, man kriegt für unter 20 Euro halt einfach unglaublich viel Content. Also das ist ein guter Einstieg. Und wenn euch Vampire Survivor gefällt, dann kann man sich auch mal sowas wie Hall of Torment, glaube ich, angucken als so nächste Evolutionsstufe des Ganzen.
Ich weiß nicht, warum einem sowas nicht gefallen sollte, weil es ist auch so, es hat auch was Entspannendes, weißt
ja.
du? Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen stressig. Aber wenn du dann halt mal irgendwie deinen Charakter gut gebildet hast, dann lässt ihn halt einfach nur auf der Map stehen und schaust, wie alles in Farben explodiert. Das ist schon schön.
Es ist auch so gut eben an diesen Spielen, an diesen Roguelites, das machen eben auch Vampire Survivor und so sehr gut, dass es eigentlich egal ist, wie gut du bist.
Ja.
Eigentlich egal ist, wie erfolgreich du bist, weil es geht immer weiter. Wenn du einen Run erfolgreich abschließt, geht es natürlich ein bisschen schneller weiter, aber du kannst auch einfach 10-mal scheitern und dann hast du genauso viel freigeschaltet, wie wenn du einmal erfolgreich wärst. Das ist eigentlich wurscht. Ich habe immer das Problem bei so skillbasierten Spielen, dass wenn ich in irgendwas sehr schlecht bin, dass ich mir denke, okay, der Weg, den ich jetzt gehen müsste, um so gut zu werden, um hier erfolgreich zu sein, das ist es mir nicht wert.
Ja.
Und hier hat man quasi so diese kleinen Metaprogressionen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, weißt du, dass ich nach jedem Run sagen kann, okay, ab jetzt macht meine Figur 0,1% mehr Schaden. Das heißt, ich weiß, okay, egal, ob sich meine Skills jemals so gut verbessern werden, dass ich das schaffe. Irgendwann ist mein Charakter mächtig genug, dass der das schafft.
Hm.
Und das motiviert mich auf einem ganz anderen Level, und dann werde ich auch gut in den Spielen quasi, weil ich diese Metaprogression, diese Motivation habe.
Also ein Spiel für Noobs.
Naja, ja. Es ist so diese Karotte vor der Nase, die da eben wichtig ist. Und das Gefühl, egal was ich mache, ich scheitere nicht wirklich. Es geht immer weiter, immer Progression. Es wird immer ein bisschen mehr freigeschaltet, immer ein bisschen mehr Achievements, neue Charaktere, neue Waffen und. Das mag ich an dem. Aber es gibt auch Leute, die das gar nicht mögen. Ich habe auch Stimmen gehört vom Wegen, dass gerade kritisiert wird, dass das kein skillbasiertes Spiel ist und eigentlich nur Glücksspiel. Aber dem kann ich wirklich nicht zustimmen, weil ich bei Vampire Survivor macht es einen großen Unterschied, wie gut man spielt. Ja. Und damit meine ich nicht nur die Auswahl von Waffen und die Kombination und so weiter und so fort, sondern auch, wie effektiv man seinen Charakter steuert, wie gut man wird, Muster zu lesen. Wenn irgendwie neue Gegnerwellen kommen und du weißt, okay, die roten Skelette, die bringen mich um, die kann ich nicht töten, aber die weißen Skelette, die auch spawnen, durch die kann ich mit meinem aktuellen Bild einfach durchrasieren. Hm. Und dann wird da so ein heißer Draht draus, wo du nicht mehr wirklich quasi bewusst hinguckst, sondern eher so die Muster erkennst und deine Figur durch diese weißen Pfade durchbewegst, ohne die roten zu berühren, weißt du? Ja, und da geht sehr viel um so gezieltes, exaktes Navigieren und das ist schon auch sehr cool.
Ja, ja. Oder wenn du so kleine Schwärme hast von Fledermäusen, die überhaupt gar kein Problem sind, die überhaupt gar keine HP haben, aber die halt als Schwarm andere Gegner, die sehr viel stärker sind,
in dich reindrücken können.
Genau. Das ist.
Und wenn man auch am Anfang dann schnell reagieren muss, um den Schwärm auszuweichen, und wenn du dann ein bisschen stärker bist, versuchst du reinzugehen, damit die alle an dir zerplatzen und du die Erfahrung kriegst.
Ja, ja.
Das ist schon alles sehr cool. Ja,
sind sehr coole Spiele. Also ich glaube, das sollte man mal ausprobiert haben. Das ist ja
ist auch nicht viel verloren.
Ja, eben, ist nicht viel verloren.
Und wenn einem das gefällt, ist das halt wirklich so
die
nächste große Sucht für die nächsten paar Wochen.
Genau.
Ja.
Gut.
Okay, sehr gut. Dann wisst ihr jetzt, was in eurem Kleiderschrank auf keinen Fall fehlen darf und was in eurer Steam-Bibliothek auf keinen Fall fehlen darf.
Genau.
Die wichtigsten Bereiche. In der nächsten Folge erfahrt ihr, was in eurem Kühlschrank nicht fehlen darf und dann haben wir die wichtigsten Bereiche abgedeckt
des Lebens. Ich finde es gar nicht so schlecht, einfach jede Folge starten mit so einer random Liste. So, keine Ahnung, irgendwie, was man mal erlebt haben sollte, was man gelesen haben muss, bevor man die Schule verlässt. Keine Ahnung.
Einfach, weirdly specific.
Ja,
okay.
Ja, einfach irgendwie so weirde Listen. Warum nicht? Da könnte man, glaube ich, ganz viel zu machen.
Mhm.
Naja.
Dann würde ich sagen.
Freut euch auf die nächsten Lebensweisheiten von
das
uns.
Das sowieso. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.